gefülltes Hefegebäck. Mona durfte die Speisen, die beim Mittagessen und beim High-Tea im Hotel übrig blieben, am Abend mit auf die Farm nehmen. Und so musste sie nach dem schweren Arbeitstag als Zimmermädchen und Servierhilfe wenigstens nicht mehr für sich und den Vater kochen. Aus dem Gemüsegarten, der mit einem Holzzaun gegen das Eindringen der Hühner geschützt war, holte sie noch etwas Salat dazu. Der Vater hatte die Arbeit unterbrochen, war polternd in die Stube gekommen und legte die Gummischürze ab. Er gab seiner Tochter einen Kuss auf die Wange und setzte sich zu Tisch. Donald Hatfield war ein kleiner, sinniger Mann um die 50, der wegen seiner noch vollen Haare und der Bartstoppeln düster wirkte. Nach einem kurzen Gebet begannen die Hatfields ihr Mahl. »Das Getreide gedeiht hervorragend, obwohl es in letzter Zeit so trocken war«, sagte Mr. Hatfield. »Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, könnte es eine gute Ernte geben.« »Hoffentlich«, meinte Mona, »das wäre wichtig für uns.« Dann fuhr sie fort, »Übrigens, ich bin heute, weil es so schön war, durch den Deich gegangen.« Überrascht und misstrauisch sah der Vater sie an. Mona spürte, dass etwas nicht stimmte. Er räusperte sich, als ob er etwas sagen wollte, aß dann aber schweigend weiter. »Das Weizenfeld macht mir Sorgen. Das Getreide ist von einer Krankheit befallen«, ließ Mona nicht locker und legte eine der Ähren, die sie abgerissen hatte, auf den Tisch. Donald Hatfield schaute die Körner nicht einmal an und brummte missmutig. »Du kümmerst dich um deine Arbeit im Hotel, ich mich um die Felder. Ich will nicht, dass du dich in meine Belange einmischt.« Dann erhob er sich vom Tisch, obwohl er kaum etwas gegessen hatte, und verließ den Raum. Das Auswaschen der Schafsdärme, die er zur Wursterzeugung benötigte, das weitere Zerlegen des Tierkörpers und das Einsalzen und Räuchern beschäftigten ihn bis nach Mitternacht, so dass Mona ihn nicht mehr zu Gesicht bekam. Obwohl sie wie immer von der Arbeit erschöpft war, konnte sie an diesem Abend lange nicht einschlafen. Zu sehr beschäftigte es sie, was es mit den silbernen Ähren im Devil's Dyke auf sich hatte und in welchen Schwierigkeiten sich ihr Vater befand. Sie wollte ihm helfen. Da fiel ihr ein, dass sich einer der Dauergäste im Fairmont-Hotel im Kabinett seines Appartements eine Art Labor eingerichtet hatte, in dem sie nur einmal in der Woche und unter strenger Aufsicht des Besitzers sauber machen durfte. Sie würde am Morgen etwas früher aufstehen, wieder den Weg durch den Deich nehmen und dem großen älteren Herrn mit dem strengen Blick einige Kornähren zur Untersuchung bringen. Bei diesem Gedanken schlief Mona endlich ein. Am nächsten Morgen heizte sie den Herd an und deckte den Frühstückstisch. Von ihrem Vater, der um diese Zeit gewöhnlich bei den Hühnern war und Eier holte, war an diesem Tag nichts zu sehen und nicht zu hören. Also aß sie ihr Frühstück alleine und räumte nur ihr Geschirr weg. Aus dem Herd schaufelte sie einige Stücke glühende Holzkohle in das Bügeleisen, mit dem sie noch schnell eine weiße Bluse glättete. Auch den dunklen Rock plättete sie. Sie musste ordentlich aussehen, darauf legte die Hotelbesitzerin großen Wert. Bergab konnte Mona das Fahrrad laufen lassen. Eine blaue Strickjacke schützte sie gegen den kühlen Fahrtwind und sie hatte das vom Seewind zerzauste kornblonde Haar mit einer hellblauen Schleife zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Morgensonne tauchte die Hügel des Sussex Downs in freundliches Licht, das die Blüten des Weißdorns im hellgrünen Laub leuchten ließ. In die dichten Sträucher flogen emsig Spatzen, Rotkehlchen und Amseln mit Insekten und Würmern in ihren Schnäbeln. Im glitzernden Wasser des Channels lag die Yacht Acacia vor Anker. Mona konnte die Goldlettern auf dem Rumpf des Schoners erkennen. Drei weitere Schiffe bildeten seine Begleitung. Wie oft hatte sich Mona in den letzten beiden Jahren weit weg von diesem kargen Land und der ermüdenden Arbeit auf einem Segelschiff und in ferne Länder gewünscht. Wenn die Downs bei gutem Wetter so paradiesisch schön wie an diesem Tag waren, war sie froh, zu Hause zu sein. Die Ähren des silbernen Weizenfelds im Devil's Dyke waren von einer Schicht Tau bedeckt. Mona war froh, als die in freundlichem Orange gehaltenen Steinmauern des Fairmont-Hotels in der Ferne auftauchten. Das stattliche zweistöckige Gebäude aus dem letzten Jahrhundert stand auf der Klippe zum Meer und bot von der verglasten Terrasse eine großartige Aussicht auf den Channel. In der Küche des Hotels wurde sie von Elizabeth Bronham, der Eigentümerin des Hauses, auf eine wärmende Tasse Tee eingeladen.